Ich lese uns zwei Verse aus dem Lukas-Evangelium, dem 17. Kapitel, die Verse 5 und 6 als Grundlage für diesen Abend. Lukas 17, Verse 5 und 6. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn: Stärke uns den Glauben. Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: Reiß dich aus und versetze dich ins Meer. Und er würde gehorchen. Ich möchte noch miteinander uns beten. Lieber Heiland, wir möchten dir von ganzem Herzen danken für dieses wunderbare Geschenk des Glaubens. Danke, dass du das in unsere Herzen hineingelegt hast. Wir hätten uns das nie aussuchen können, nie denken können, dass wir so etwas tun können. Es ist ein Geschenk aus deiner Gnade heraus für uns, die wir zu dir gehören dürfen. Und wir merken, wie angefochten gerade auch der Glauben und auch das Gebet sind. Und wir möchten dir danken, dass wir uns an diesem Abend mit diesem deinem Wort beschäftigen dürfen. Und wir erwarten einfach von dir, dass du zu uns redest. Ja, dass du uns durch dein Wort Glauben zeigst, Glauben stärkst und dass wir hinausgehen können, um Glauben auch weiterzugeben. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du Andreas Schäfer dazu gebrauchst, uns diese Worte auszulegen, sie uns lieb zu machen, dass wir als Beschenkte von diesem Abend wieder nach Hause gehen. Danke für deine Gegenwart heute hier und danke, dass du zu uns redest. Wir haben dich lieb und wir beten dich an. Amen. Amen.
Bibelstunden, Studienkurs, Stichwort Jesus und Gebet. Herr, lehre uns beten, das Wort aus dem Lukas-Evangelium. Das stand über den letzten drei Abenden und das steht auch jetzt über diesem vierten abschließenden Abend. Wir haben einen ersten Abend gehabt unter dem Stichwort Alltagsgeheimnis. Versuchten, diesem Alltagsgeheimnis des Gebetes auf die Spur zu kommen, indem wir zum einen uns angeschaut haben, wo betet Jesus eigentlich selber? Und zum zweiten, was lehrt er in uns denn über das Gebet? Und das waren für uns wichtige Übersichten, wo wir anfangen konnten, dieses Thema auf uns wirken zu lassen, haben festgestellt, es lässt sich ganz schwer systematisieren, in eine kleine DIN-Norm reinbringen, dass genau das der Schlüssel ist, zu begreifen, ich kriege das nicht in ein kleines Feld. Es ist lebendig, es zeigt meine Beziehung, mein alltägliches Sein mit diesem Gott. Immer wieder neu geht es darum, dass ich nicht in einer Gebetssklaverei, sondern großen Gebetsfreiheit mit meinem Gott im Gespräch bin. Das war der Schwerpunkt im ersten Abend. Der Schwerpunkt im zweiten Abend, da waren wir auch noch im Lukas-Evangelium, Kapitel 11, da ging es um dieses Beziehungsfundament. Das war unser zweiter prägender Begriff für unseren Kurs. Und da haben wir uns vergegenwärtigt, dass die Beziehung, die ich habe zu meinem Gott, dass sie in der Bibel sehr vielfältig beschrieben wird. Ein breites Spektrum an unterschiedlichen Rollen und Wahrnehmungen, die zu mir gehören, gehören zum Beten mit dazu. Besonders vertieft, besonders deutlich, besonders schön, besonders klar, kommt dann natürlich in der Jesuszeit diese Beziehung dazu, die wir jetzt durch ihn zum Vater haben dürfen. Das ist natürlich der besondere Schlüssel unseres Betens, was uns da in Jesus Christus geschenkt ist. Und er ist unser Vorbild darin, wie er zu seinem Vater und wir jetzt auch zu seinem, heißt unserem Vater, beten dürfen. So dürfen wir unsere Beziehung gestalten. Und er, der Vater, das ist unser Beziehungsfundament. Vergangenen Mittwoch war unser Stichwort der Dauerangriff. Das, was wir eigentlich gar nicht wollen, wo doch Gebet so schön ist mit Alltagsgeheimnis und Beziehungsfundament. Und jetzt kommt der herausfordernde Begriff vom Dauerangriff dazu. Zu begreifen, beten hat immer auch so einen kämpferischen Aspekt. Ich bin eine umkämpfte geistliche Person. An meinem Leben wird gekämpft. Und das gehört einfach mit dazu. Ich darf aber wissen, in all den Anfechtungen, die da reinkommen, habe ich diese tröstende Jesusnähe. Jesus macht das deutlich in Lukas 18, indem er uns selber sich vor Augen stellt, dass er weiß, wie es uns geht und er führt uns dadurch, dass wir dann auch immer wieder neu die richtige Entscheidung treffen und die heißt ganz einfach, ich bete jetzt erst recht. Und so haben wir drei Begriffsfelder gehabt, Alltagsgeheimnis, Beziehungsfundament, Dauerangriff und der vierte Begriff für heute Abend, der heißt Willenseinheit. Und wir haben nun einen Text dazu gelesen, nämlich Lukas 17, die Verse 5 und 6 sind also ganz stringent im Lukas-Evangelium geblieben mit unseren Leitworten für diesen Text und haben nun diesen Text vor uns und ich könnte mir denken, dass dieser Text und weitere Texte, die wir gleich noch dazu nennen werden, natürlich eine ganz unterschiedliche Mischung aus an auslösenden Faktoren in sich trägt. Ich weiß ja nicht, wie dieser Satz da auf Sie wirkt und welcher Maulbeerbaum heute ihn weichen musste. Und von daher ist das schon ein ganz besonderer, spezieller Text, den hier Jesus uns gibt. Die einen sagen vielleicht stark, unglaublich, hochinteressant, mal sehen, was dabei rauskommt. Die anderen fragen, gilt das vielleicht mir? Oder finden das nur so die Spezialapostel, die in 17,5 ja ganz besonders genannt werden? Wie kann ich das hinkriegen? Kann ich einen Probelauf machen? Wie kann das gehen? Die nächsten sagen, das überlese ich auf jeden Fall. Das irritiert mich nur. Da will ich mich gar nicht mit beschäftigen. Das lasse ich stehen. Die Spezialisten sollen sich drum kümmern. Mit welcher Methode kriegt man das überhaupt in den Griff? Und die nächsten sagen, es ist mir sowieso nur peinlich. Ich bin genervt von solchen Texten. Ich habe da nur negative Erfahrungen mitgemacht. Bei mir funktioniert das sowieso nicht. Das ist egal, ob das der Maulbeerfeigenbaum aus Lukas 17 ist oder ob das der Berg ist im Matthäus- und Markus-Evangelium. Und der Senfkorn-Glaube dagegen, das ist alles für mich gar nicht das Thema. Die auslösenden Faktoren von unserem Thema heute Abend, die mögen ganz, ganz verschieden in unserer Mitte sein. Ebenso verschieden, wie wir sind, so reagieren wir auch auf diesen Themenkomplex, der jetzt da auf uns zukommt. Aber klar, das wollen wir uns zuallererst angucken. Unsere erste Aufgabe ist tatsächlich heute Abend zu entdecken, das, was hier Jesus sagt in Lukas 17, Vers 5, das ist gar nicht so selten und erstmal irritierend. Das ist der erste Punkt. Das ist gar nicht so selten und erstmal irritierend. Man könnte ja tatsächlich zuallererst meinen, gut, es gibt ja mal so eine Stelle mit irgendeinem Maulbeerfeigenbaum und einem Senfkornglauben, da muss man drüber weg, das sind zwei Verse, das hat man schnell erledigt. Aber ich denke, die Bibelleser und Bibelkenner unter uns wissen, diesen Themenkomplex von diesem ganz besonderen Beten, befehlsmäßigen Beten und Erhören, was uns hier gegeben wird, das finden wir erstaunlich oft in der Bibel, im Neuen Testament, insbesondere in den sogenannten synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus und Lukas. Lukas haben wir jetzt schon erledigt. Schauen wir uns Markus und Matthäus an, dann haben wir zum einen das in Matthäus 17, Vers 20. Da taucht dieser Berg auf, den wir zu versetzen haben und den wir in die Lage versetzt werden, ihn zu versetzen. Da entdecken wir in der Passage nach der Heilung des mondsüchtigen Kindes die Formulierung, wenn ihr Glauben habt, wie ein Senf kommt, da ist er wieder, dann könnt ihr sagen zu diesem Berg, heb dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Und das, was im Matthäus-Evangelium 17,20 uns beschrieben wird, wird uns noch einmal in einer anderen Ausgabe in Matthäus 21,21 berichtet. Da sind wir dann schon in Jerusalem in der Passionswoche. Und in der Passionswoche findet diese eigenartige Begegnung statt mit diesem Feigenbaum, den Jesus ja als ein Sinnbild für eine heilsgeschichtliche Erklärung braucht. Und dieser Feigenbaum, der wird dann mit einem Gerichtswort zum Verdorren gebracht. Und das bringt natürlich die Jünger komplett aus der Fassung. Und Jesus sagt ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein Taten wie die mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesem Berg sagt, heb dich und wirf dich ins Meer, so wird's geschehen. Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Und das, was hier steht, Matthäus 21 folgende, haben wir die Parallele für ihre Vollständigkeit auch im Markus-Evangelium im 11. Kapitel, da taucht das auch nochmal auf. Also wir haben allein in Matthäus zweimal in Markus, einmal in Lukas, einmal ein direktes Feld, wo entweder von diesem Feigenbaum oder dem Maulbeerfeigenbaum oder dem Berg und diesem Senfkorn-Glauben die Rede ist. Und alle diese Stellen führen zu diesem eigenartigen Reaktionsmuster bei uns zwischen will ich gar nicht hören, kann ich nicht verstehen, weiß nicht, was es soll, bis hin zu hochinteressant, spannend, bewegend. In diesem Feld bewegen wir uns. Wenn wir das ganz kurz ruhen lassen, dann merken wir, dass Jesus nicht nur dieses Themenfeld hat, sondern wir haben nochmals eine Textserie, die jetzt nicht in den synoptischen Evangelien ist, also bei Matthäus, Markus, Lukas, sondern die sich bei Johannes findet. Bei Johannes haben wir in den sogenannten Abschiedsreden, diesen Reden von Jesus ab Kapitel 13, auch so eine eigenartige Serie, die uns ähnlich eigentümlich anspricht. Zum Beispiel haben wir in Johannes 14, Vers 13 den Satz, und was ihr bittet werden in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Ähnlich in Kapitel 15, 7, nochmal in Kapitel 16, Vers 23, da steht's wieder drin, bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen, bittet so werdet ihr nehmen. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Ganz einfache Sätze, die da stehen, aber die bei uns ein eigenartiges Reaktionsmuster auslösen. Zum Johannesevangelium passt und gehört für unseren gedanklichen, bibelkundlichen Kopf natürlich der Johannesbrief mit dazu. Denn im ersten Johannesbrief nimmt uns nun Johannes genau in die Denkwelt, die er bei seinem Herrn und Meister entdeckt hat, rein, wenn er zum Beispiel in 1. Johannes 5, Vers 14 sagen kann, und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten, nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir ihn auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Das ist ein sehr übersichtlicher und einfacher und leicht nachvollziehbarer Satz. Und trotzdem, ich sehe es Ihren Gesichtszügen an, ist so ein bisschen ambivalent. Und wir sind ja schon ein paar Jahre im Glauben und denken, jo, da habe ich schon die ein oder andere Erfahrung jetzt mitgemacht. Eben so und so. Und dazu gehört ebenso auch noch 1. Johannes 3, Vers 22 für die Vollständigkeit Ihrer kleinen bibelkundlichen Übersicht. Wenn wir zum einen das Feld aus dem Johannesevangelium inklusive Johannesbrief nehmen und zum anderen jetzt diese Passagen aus den synoptischen Evangelien, dann entdecken wir einen Unterschied. Und der eine Unterschied ist, dass wir bei Johannes in dem Johannesevangelium keinen Reaktionsraum der Jünger erkennen können. Das heißt, wir können heute nicht feststellen, was diese Sätze aus den Abschiedsreden bei denen ausgelöst haben. Das findet sich im Evangelium nicht. Aber bei den synoptischen Texten, bei Matthäus, Markus, Lukas, da haben wir jeweils auch einen Raum, in dem wir entdecken, was das damals bei denen bedeutet hat. Und das ist natürlich uns sehr hilfreich, wo wir sagen, wir lesen es ja heute auch. Wie ging es denn euch damals, als ihr zum ersten Mal diese Sätze von Jesus offensichtlich ja nicht nur einmal, sondern mehrfach in eurem Leben mit Jesus in diesen 3 Jahren gehört habt? Wie oft, wissen wir gar nicht. Wir haben hier jetzt nur diese 4 Belegstellen in den Evangelien. Aber auf jeden Fall geschah es mehrfach. Wie ging es denn den Jüngern mit dem, was da Jesus ihnen gesagt hat? Klar erkennbar, das war für die nicht normal. Das war für die nicht normal. Die saßen nicht da oder standen da und sagen, ach ja, jetzt kommt die Passage mit dem Berg wieder. Das haben wir ja schon gestern gehabt. Das ist ja auch alles logisch und einfach und klar. Und Senfkorn ist auch klar. Und Maulbeerfeigenbaum sowieso. Was ist das nächste Thema, Herr Jesus? Sondern jedes Mal, wenn dieses Thema kommt, schauen Sie es nach. Merken Sie, das führt zu einer eigenartigen, uns ähnlichen Reaktion. Nämlich, was ist das? Was soll das? Zu eines konnte also ganz offensichtlich damals schon missverstanden werden. Das ist ja schon sehr hilfreich. Es konnte damals schon missverstanden werden. Nämlich missverstanden werden, zum Beispiel im Sinn, braucht man dafür einen Spezialglauben? Wie viel Dosis Glauben brauche ich denn für einen Maulbeerfeigenbaum? Und wie viel für einen Berg? Herr, stärke uns den Glauben, war das dazugehörige Wunschthema. Nachvollziehbar? Absolut nachvollziehbar und doch ein Missverständnis. Brauche ich da eine ganz bestimmte Glaubensmenge? Brauche ich vielleicht eine Glaubensmethode? In Matthäus 17 kommen wir nah ran, wenn dann die Jünger denken, wie lange muss ich beten und fasten, bis ich das knacke? Wie viel Gebetsleistung, in Anführungszeichen, ich karikiere, damit es bei mir uns ankommt, wie viel Gebetsleistung muss ich erbringen, bis quasi dann der Tank voll ist, damit sowas tatsächlich passiert? Wir merken, das war damals schon nicht so leicht und hat die irritiert. Das hat die irritiert bis in die Jesus, in die Zeit der Apostel hinein. Denn wir erinnern uns, dass Paulus in 1. Korinther 13, 2 genau dieses Zitat vom Berge versetzen den Glauben aufnimmt, um zum Ausdruck zu bringen, das wird ja unter euch als besondere Qualifikation transportiert. Und selbst wenn ihr diesen Berge versetzen den Glauben hättet, Klammer auf, was ihr nicht habt, Klammer zu, und ihr hättet die Liebe nicht, dann wäre all das nichts. Das heißt, er nimmt unmittelbar diese besondere Qualifikation eines Berge versetzen den Glauben auf. Das heißt, schon damals irgendwie beruhigend, haben diese Sätze nicht ein Abnicken ausgelöst, sondern ein, was ist das denn? Wie soll ich das verstehen? Was mache ich denn jetzt damit? Und das nächste ist natürlich, wenn ich das so begreife, dass es immer zu einem Erstaunen kam und natürlich, indem so ein Satz kam, die Prioritäten spontan sich verschoben haben. Das können Sie ja auch nicht verhindern. Irgendetwas kommt auf einer anderen Schicht bei Ihnen an und bisher wichtige Sachen werden nach hinten geschoben. Bestes Beispiel ist der Text in Matthäus 21, wo eigentlich dieser verdorrte Feigenbaum überhaupt nichts in der ersten Auslegungsebene mit großen Gebetserhörungen zu tun hat, sondern der Feigenbaum ist eigentlich ein wunderschönes Bild für ein heilsgeschichtliches Szenario, was Israel betrifft. Das rutscht bei den Jüngern komplett raus, weil die diesen verdorrten Baum sehen. Israel ist weg und Petrus sagt, wow, wie kriegt man das hin, dass so ein Baum so verdorrt dasteht? Das eigentliche Thema Heilsgeschichte Israel ist raus. Kann man das verstehen? Kann man verstehen. Es spielt bei ihnen in dem Moment gar keine Rolle mehr. Das heißt, wir entdecken tatsächlich, ich finde das enorm beruhigend, dass für die damals einmal die Erfahrung war, dass Jesus immer wieder so gesprochen hat, gar nicht so selten, sehr wichtig, also kein Einzelfall. Er hat sie immer wieder mit diesem Thema getriggert und er hat sie immer wieder mit diesem Thema irritiert. Ja, tatsächlich. Er hat sie mit diesem Thema irritiert. Und diese Irritation, erste Erkenntnis, die will er nicht nur bei denen damals auslösen, sondern tatsächlich bei uns auch. Er will nicht, dass wir da sitzen und sagen, klar, der Feigenbaum ist dran, sondern der Feigenbaum ist dran. Das ist das Thema, wo ich mich reibe, wo ich nicht klarkomme. Und ihr sagt, gut, jetzt sind wir auf der richtigen Spur. Du bist irritiert. Sehr schön. Zweites Feld, was wir heute Abend miteinander besprechen, kann man so überschreiben, das ist auf der einen Seite gar nicht so einfach, offensichtlich, und doch so wunderschön. Zweiter Gedankengang, gar nicht so einfach und doch eigentlich wunderschön. Es ist, so sagt Gerhard Mayer in seinem Kommentar, ganz offensichtlich ein Rätsel und Geheimniswort. Ein Rätsel und Geheimniswort. Der Gedankengang dahinter ist, dass wenn eben so ein Rabbi wie Jesus so einen Satz gesagt hat, ist das gerade der Gedankengang, dass das nicht einfach nur runterflutscht, dass das nicht einfach so klar ist, sondern dieses Rätsel- und Geheimniswort soll genau das auslösen, dass es bei Ihnen hakt, dass bei Ihnen was auslöst und es nicht einfach durchgeht. Ein Rätsel und Geheimniswort. Man könnte es anders formulieren, Jesus wusste doch, dass das, was er hier sagt, nicht oder sagen wir zumindest noch nicht zum Erfahrungsraum seiner Jünger gehörte. Richtig? Das wusste er doch. Er kannte doch die Truppe. Er wusste doch, dass die meisten Bäume stehen bleiben und dass auch die Berge Israels sich auch durch die 12 Apostel nicht bewegt haben. Und trotzdem sagt er immer und immer wieder diesen Satz, immer wieder. Das heißt, er bringt ein Rätsel- und Geheimniswort bewusst rein, obwohl er weiß, dass sein erstes Zielpublikum von dem Zielpublikum heute Abend gar nicht zu reden, dass ein erstes Zielpublikum mit diesem Wort eigentlich ein Problem hat, weil der Raum, in dem sie leben, und den Raum, den er hier andeutet, in zwei verschiedenen Universen sind. Will er uns ärgern? Will er uns klein machen? Will er uns runterdrücken? Will er uns demütigen? Will er uns vergraulen? Wir sagen, hey, du kleiner Steppke, was ist denn das Motiv? Was ist das Motiv? Und wenn man das jetzt sich vor Augen führt, dann kann man, denke ich, etwas sehr Eindrückliches erkennen. Und das, was wir da erkennen können, das ist für uns natürlich sehr, sehr wesentlich. Nämlich, wir erkennen, unsere Welt ist das nicht, was Jesus hier sagt. Unsere Welt ist das nicht. Oder andersherum, wessen Welt ist es denn? Wessen Welt ist es denn? Und dann steht plötzlich natürlich vor uns, dass man sagen muss, ja, die Welt von Jesus, die ist es natürlich. Und wir sagen, ja, das ist ja klar, dass das bei ihm so läuft, das ist ja klar. Dass bei ihm der Feigenbaum in die Knie geht, ja. Dass logischerweise, wenn er sagt, der Sturm soll gestillt werden, ja, Logo. Und wenn er sagt, du sollst sehen, dann sehe ich wieder. Und wenn er sagt, Lazarus, komm heraus, dann kommt er halt da raus. Und wenn dann der Gelähmte da steht, liegt mit seinen Freunden, dann steht er halt danach wieder. Und jetzt merken sie, ja, das ist ja für ihn. Für ihn ist ja kein Problem, das ist ja seine Welt. Genau, das ist ja seine Welt. Das ist seine Welt. Und was steht denn hinter dieser Welt? Da ist der Sohn Gottes, ganz Gott ist Mensch geworden, kam in diese Welt. Und das, was uns an ihm so berührt, so bewegt, ist, dass er offensichtlich in seinem ganzen Menschsein in einer einzigartigen Beziehung und Gemeinschaft und Willenseinheit mit seinem Vater gelebt hat. Dass wir sagen, die wir das Evangelium kennen, ja, Jesus, ja, klar, Jesus. Jesus und Johannes 11. Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst, Lazarus, komm heraus. Unglaublich, unglaublich. Wir stehen davor und denken, schön, wunderschön, so schön. Diese Identität zwischen dem Vater einerseits, dem allmächtigen Gott, mit all dem, was zu ihm gehört, der selbstverständlich jedem Baum und jedem Berg sagen kann, wo er hin soll, und seinem Sohn Jesus Christus in der Realität der 3 Jahre, die er da unterwegs gewesen ist. Und jetzt sehen Sie die ganzen Taten, die ganzen Wunder, die ganzen Ereignisse nochmal aus der Perspektive dieses Erfahrungsraums. Und Sie sind jetzt mit dabei bei der Speisung der 5000. Sie sind mit dabei bei dem Fischzug des Petrus. Sie sind überall mit dabei und denken, ja, Jesus, sicher. Wessen Welt ist das? Jesu Welt. Wessen Raum ist das? Jesu Raum. Ja, wir haben Vorabschattungen, so sagen uns die Ausleger, Vorabschattungen, wo Gott natürlich mit Menschen in ähnlicher Weise agiert hat. Wenn sie hineingehen ins Alte Testament und einen Mose sehen, der mit dem Pharao Termine ausmacht und nachher ganz schnell zu Gott kommen muss und sagen muss, ich habe uns einen Termin ausgemacht, wäre gut, wenn du dich an meinen Termin halten würdest. Oder denken Sie an Josua, wo die Zeit für die Schlacht nicht ganz gereicht hat und dann eben mal kleine astronomische Veränderungen gebraucht wurden, damit das Ding sauber abläuft. Noch nie hat Gott, so sagt es das Buch Josua, einen Menschen so erhört wie zu der Zeit. Oder Sie denken vielleicht an Elia, wo der da oben auf dem Berg stand und dann Termin ganz klar war, jetzt muss Feuer vom Himmel fallen, sonst ist hier zappenduster. Das heißt, da haben wir so Vorabschattung. Aber eigentlich ist klar, es ist nicht unsere Welt, es ist Jesu Welt. Herr Jesus, und jetzt fragen wir dich noch einmal, wenn es nicht so einfach ist und wenn es deine Welt ist, warum sagst du es uns dann? Und dann fängt das an, vor uns aufzugehen, dass das der Grund ist, dass er uns das sagt, weil er uns damit sagt, du, das ist jetzt deine Welt. Ich öffne dir, weil du zu mir gehörst, meine Welt. Du trittst im Glauben, in der Neusetzung der Gemeinschaft mit mir in einen Raum hinein, den du bisher in gar keiner Weise als Denkraum, geschweige denn als Erfahrungsraum mit deiner Person verbunden hast. Und zwar zu Recht, zu Recht. Das war nicht deine Welt, selbstverständlich nicht. Das war nicht dein Raum, wo kommst du hin? Aber jetzt, wo du dich mit mir einlässt, wo du, Mensch, auf meine Seite kommst, wo ich dich in meinen Nachfolgeraum, in meine Gemeinschaft, in meine Beziehung mit hineinrufe, da trittst du in dieser Glaubensbeziehung in den Raum hinein, in dem ich schon immer war und immer bin und immer sein werde. Und wenn Sie diesen Gedankengang sehen, hören, erkennen, wahrnehmen, dann merken Sie, jetzt dreht sich das Thema. Dreht sich's? Bisher waren wir doch auf der Seite der Genervten, auf der Seite der Enttäuschten, auf der Seite der Jünger, die mit zu Recht sagen mussten, ist nicht unser Ding, was soll das? Wir kommen damit nicht klar, wir kriegen das nicht gepackt. Und ihr sagt, das weiß ich doch, deswegen irritiere ich doch damit. Damit ihr an dieser Irritation mit mir mitgeht, dass ihr es begreift. Das ist nicht eure Welt, aber jetzt wird's eure Welt. Jesus öffnet mir in der Glaubensbeziehung zu ihm einen völlig neuen Raum. In einer Dimension, das haben wir schnell zuzugeben, nicht erfasst. Wir können es gar nicht erfassen. Diese wunderbaren Sätze, die wir von Jesus hören und diese wunderbaren Sätze, die wir dann nachher vom Apostel Paulus in besonderer Weise hören, sie sind uns, wenn wir ehrlich sind, doch einfach ein paar Schuhnummern zu groß. Ja, aber selbstverständlich. Was soll ich denn damit anfangen, wenn er mir in Johannes 15 sagt, du bist mit mir organisch gebunden, so wie die Weinreben an diesem Weinstock. Das hängt zusammen, du hängst mit mir, du normaler sterblicher Mensch, hängst mit mir, dem Sohn Gottes Jesus, organisch, personal zusammen. Dich gibt's nicht mehr ohne mich, das geht gar nicht anders. Oder wenn Sie mit mir dann hineingehen in die paulinische Sprache, wir haben miteinander in diesen letzten Tagen einen Römerbrief hier gelesen, dass wir in allem teilhaben, was mit Christus zu tun hat. Das Kreuzesgeschehen ist mein Geschehen, das Ostergeschehen ist mein Geschehen. Der Christus lebt und wohnt in mir. Es gibt kein Verdammungsurteil mehr. Ich gehöre zu ihm. Sein Geist wohnt in mir. Er lässt mich sagen, aber lieber Vater, ich rutsche in einen Raum hinein, wo ich eigentlich erst mal sagen muss, bin ich ja eigentlich gar nicht drin, gehöre ich gar nicht hin. Ja, richtig. Aber genau der Raum, der wird mir jetzt im Glauben geschenkt. Ich gehöre zu Gott. Ich gehöre zum Vater. Ich gehöre zu Jesus. Bin ich tatsächlich in seinem Raum drin? Das ist ja eine ganz andere Welt. Das ist eine ganz andere Welt. Das ist ja genau unser Problem. Wir können es uns gar nicht mehr vorstellen. Wir sind ja noch nicht mal auf dem Level von 1. Mose 1 und 2. Auf dem Level von 1. Mose 1 und 2 haben die zumindest geschnallt, wie wunderbar es ist, mit Gott, dem Schöpfer, unterwegs zu sein. Das war ja schon ein Quantenvorsprung gegenüber uns. Wir alle leben immer nach 1. Mose 3. Ist furchtbar, was ist so? Wir sind immer in einer gespaltenen, gestörten, distanzierten, anteilig, prozentual zu bemessenen Beziehung, was Gott angeht, wenn überhaupt. Und selbst wenn wir in die Glaubenswirklichkeit eintauchen, müssen wir wissen, dass wir in unserer alten adamitischen Struktur uns immer schwer tun. Weil eigentlich können wir es gar nicht fassen, gar nicht glauben, gar nicht festhalten, dass er es wirklich ernst meint, dass er den Spalt überwunden hat, dass er uns zusammenbringt und dass er noch mehr tut, als nur uns in die Welt von 1. Mose 1 und 2 wieder hineinzustellen. Er stellt uns in einen Raum hinein, wo wir sagen, boah, ist mir eigentlich ein paar Schuhnummern zu groß. Ist nicht meine Klasse. Aber da bin ich jetzt. Und das ist der Sinn dieser Texte. Sie kriegen einen Raum gegeben, einen Raum gezeigt, einen Raum beschrieben, der eigentlich nur eine Botschaft hat. Du gehörst jetzt in meine Welt. Und übrigens, in meiner Welt läuft das so.
In meiner Welt läuft das so. Hast du gemerkt, wenn ich sage, Lazarus, komm heraus, kommt er raus. Wenn ich sage, Sturmstillung, Sturmstillung. Wenn ich sage, Blinde sehen, sehen Blinde. So läuft das bei mir. Warum läuft das so bei mir? Weil ich in einer Willensidentität mit dem Vater bin, der der Schöpfer des Universums ist, mit allen Möglichkeiten, allen Ressourcen, alles steht ihm jeden Augenblick zur Verfügung. Das ist meine Welt. Da sage ich, ja, Jesus, deine Welt ist, weiß ich. Und meine Welt wird jetzt deine Welt. Drei Steps. Das erste ist, das hat er einfach mal soeben gesetzt. Er macht das nicht abhängig davon, ob ich nach einem gewissen Qualitätsstandard für würdig befunden in diese Welt einzutauchen, sondern das hat er mir, indem ich zum Glauben kam, indem sie zum Glauben kam, indem sie Kind Gottes wurden, hat er ihnen das einfach geschenkt. Das ist im ganzen Set da. Es ist gesetzt. Es ist, egal wie sie diese Welt verstehen, erfahren, leben, es ist gesetzt. Ich bin in den Raum Gottes hineingestellt. Sein Raum ist meiner. Seine Welt ist meine Welt. Ich gehöre zu ihm. Was für ein Geschenk. Und das Zweite ist natürlich, dass jetzt das, was ich da gesetzt bekommen habe, dass er jetzt genau das will, dass er mich da hinein begleitet. Und er tut es unter anderem genau durch diese irritierenden, störenden Bibelstellen. Dass er genau das will, was jetzt heute Abend hier passiert. Dass er sagt, das ist komisch, eigenartig, stimmt doch nicht mit meinem Leben überein. Und Jesus sagt, ja, das, den Eindruck habe ich auch bei dir. Das stimmt nicht mit deinem Leben überein. Spürst doch, dass es nicht mit deinem Leben übereinstimmt. Das ist okay, ist absolut richtig. Aber da führe ich dich jetzt weiter. Dass du über diese Irritation hinaus nicht immer kleiner und deprimierter und trauriger und schwieriger wirst, sodass du über diese Irritation hinaus immer glücklicher und dankbarer und aufrechtgehender und staunender und reicher deinen Weg gehst. Da begleitet er dich so mal die nächsten paar Jahrzehnte. Und was er gesetzt hat und worin er mich begleitet, glauben Sie es mir, das kriegt er auch hin. Das kriegt er hin. Das ist nicht nur eine Option nach dem Motto, eventuell könnte es mal jemanden geben, für den diese Bibelstellen eine Relevanz bekämen. Er hat es gesetzt, es ist sein Raum, es ist seine Setzung, er begleitet es, er vollendet es. Wann, wo, wie, sein Ding. Aber er gibt uns jetzt schon das Gesamtpaket, in dem er uns den gesamten Raum der Beziehung zeigt. Ich habe versucht, Bilder zu finden, damit das vielleicht noch ein bisschen bei uns ankommt. Bilder haben immer ihre Grenzen. Ich weiß. Aber vielleicht helfen Bilder. Verstehen Sie, was hier Jesus macht, ist so ähnlich, wie wenn da ein Baby rumkrabbelt, gerade mit Ach und Krach, noch nicht richtig gehen kann, so ein Jahr plus minus. Und dann sprechen Sie mit diesem Kind über einen 100-Meter-Lauf. Wird das Kind das hinkriegen? Ja, natürlich. Kann das Kind sich das jetzt vorstellen, Anführungszeichen? Nö. Es wäre schon ein Riesenerfolg, wenn diese Maus mal aufrecht stünde. Ja, das wäre schon ein Quantensprung in eine neue Welt. Aber von einem 100-Meter-Lauf sind wir noch gedanklich Ewigkeiten, Äonen entfernt. Ist aber das in dem Kind drin? Ja. Und genau das sagt Jesus. Genau das sagt Jesus. Ich habe dich übrigens in meine Welt reingerollt. Das ist eine komische Welt. Mein Gott, ist viel zu groß. Ja, das ist viel zu groß. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, klappt auch jetzt gerade noch gar nicht. Nein. Aber das ist die Welt, in die du gehörst, weil da bin ich. Und da, wo ich bin, da bist du auch. Oder nimmst du als nächstes, mir kam noch das Bobbycar fahrende Exemplar eines Kindes. Da sind wir schon ein bisschen weiter im Zeitlauf. Und sie winken mit ihrem, was haben es die Männer? Wir winken mit ihrem Porsche-Schlüssel. Und sagen, bald darfst du auch. Ja, bald darfst du auch. Natürlich würden sie sagen, oh, bewahre, wenn dieses Wesen in dieses Fahrzeug sich reinsetzt. Aber gleichzeitig sagen sie, ja, natürlich, jetzt wart mal. Die nächsten 15, 16 Jahre, dann wird Daddy den Schlüssel abgeben müssen. Richtig. Es ist da, verstehen Sie? Oder wenn noch ein drittes Beispiel, höre ich auf. Oh, sie entdecken tatsächlich, Ihre Eltern sind noch topfit, sieht jetzt nicht nach Ableben aus, aber sie entdecken im Testament ihrer Eltern ihren Namen. Gilt das schon, was da drin steht? Ja, natürlich gilt das. Selbstverständlich, das gilt, das ist notariell beglaubigt. Sie stehen da drin. Das wird ihre Sache sein. Das ist ihr Ding. Verstehen Sie mit mir diese Worte? Sie sind gar nicht so einfach, aber sie sind wunderschön, weil damit ein Raum aufgeht, ein Raum sich eröffnet, wo Jesus sagt, ich wollte dich schon ein bisschen irritieren, das war schon Sinn der Aktion. Ich wollte dich ein bisschen rauslocken. Und diese Welt, du weißt doch, diese Welt ist doch meine Welt. Ja, Jesus, ich weiß, das ist deine Welt. Und meine Welt ist übrigens auch deine Welt. Okay, denn wir brauchen noch einen Schritt. Wir spüren, wir brauchen noch einen Schritt. Und der dritte Schritt, den wir miteinander gehen, der heißt, und das gehört auch dazu. Und das gehört auch dazu. Haben Sie meine Gliederungspunkte noch? Ich weiß nicht, ob Sie sie brauchen. Also, ich habe angefangen mit gar nicht so selten, aber erst einmal irritierend. Ich habe weiter Sie mitgeführt in, das ist gar nicht so einfach, aber wunderschön. Und das gehört auch dazu und muss geübt werden. Als Tobi Knabe und ich diesen Kurs konzipiert haben und uns überlegt haben, welchen Inhalt in welches Themenfeld hineingehört, dann stand oder steht bis heute in unserer Liste, die wir da abzuarbeiten haben, in unserer Liste tatsächlich unmittelbar untereinander auf der einen Seite im Namen Jesu beten, siehe Johannesevangelium, und Jesus in Gethsemane. Und man denkt, was soll das? Das ist mir ja ganz woanders. Nein, wir sind nicht ganz woanders. Haben Sie eine Ahnung? Im Lukas-Evangelium Kapitel 22 erfahren wir durch folgende Passage. Da heißt es doch, und er ging nach seiner Gewohnheit, ich lese ab Vers 39, und er ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg, es folgten ihm aber auch die Jünger, und als er dahin kam, sprach er zu ihnen, betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Und er riss sich von ihnen los, etwa ein Steinwurf weit. Und dann kniete er Jesus nieder und er betete und sprach, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er rang mit dem Tod und betete heftiger, und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Ganz wesentliche Szene am Ende des irdischen Lebens von Jesus, dieses kämpfende Beten im Garten Gethsemane am Ölberg mit dem Hintergedanken, der für uns ja ganz offensichtlich ist, dass hier Jesus in eine Willenseinheit mit dem Vater kommen wollte. Das war ja das, was wir gesagt haben. Das ist das Kerngeheimnis von Jesus. Das Kerngeheimnis von Jesus ist diese Willenseinheit, ist diese Identität, ist dieses tatsächlich Eins sein zwischen dem, was beim Vater ist und in dem, was beim Sohn ist. Und der Satz, der berührt der Christen seit 2000 Jahren, dass Jesus diesen Satz sagt, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ich möchte in Übereinstimmung sein mit deinem Willen und ich werde deinen Willen als die Priorität ansehen. Dein Wille ist es, was ich, der Sohn, will. Aber ich tue mich damit nicht leicht. Und die dazugehörige Auslegung, die finden Sie im Hebräerbrief. Im Hebräerbrief, im 5. Kapitel lesen wir diesen Satz. Er, Jesus, hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tode erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Wie lautet unser Stichwort für heute Abend? Willenseinheit. Ich formuliere es so, ganz einfach so. Wenn sogar für Jesus das galt, Für den Jesus, wenn sogar für Jesus das galt. Hier Lukas 22. Um diese Willenseinheit mit dem Vater ringend zu beten. Wie viel mehr, Schwestern und Brüder, für uns. Das Ziel unseres Betens ist also ganz offensichtlich doch nicht, dass das passiert, was ich schon immer wollte. Das Ziel unseres Betens ist doch nicht, dass ich einen Code geknackt habe, mit dem ich den Gebetserhörungsapparat optimieren kann. Und dann habe ich die unterschiedlichsten Formeln. Ich muss dreimal sagen im Namen Jesu, ich muss mich fünfmal umdrehen. Und Sie kennen all das unterschiedliche, verrückte Zeug, wo ich irgendwie meine, ich krieg das hin. Also wenn ich begreife und sehe, mein Herr, Jesus, mein Herr, der für mich das Bild von Willenseinheit zwischen Vater und Sohn ist, wie niemand anders, hat am Höhepunkt seines Lebens um eine Sache gekämpft, um eine einzige Sache, dass sein Wille mit dem Willen des Vaters übereinstimmt. Und zuerst hat er seinen Willen als nicht übereinstimmend mit dem Willen des Vaters erkannt, erlebt, erlitten. Das große Thema des Betens ist, dass mein Wille mit seinem Willen in Übereinstimmung kommt. Und wenn schon mein Herr an der Front den entscheidenden Kampf zu kämpfen hatte, dann ist das unser Gebetslebensthema. Das ist unser Gebetslebensthema. Nicht gezwungen, nicht gequetscht, nicht irgendwie überredet, sondern aus tiefster Überzeugung. Herr Jesus, dann ist es gut, dann ist es gut, wenn dein Wille mein Wille wird. Und wenn mein Wille mit deinem übereinstimmt. Und da bring mich hin. Dann bin ich in deinem Raum, Herr Jesus, tatsächlich angekommen. Bis dahin bin ich nicht in diesem Raum angekommen. Natürlich gelten mir nochmal Baby und 100 Meter und Bobby Car und Porsche Schlüssel und Testament, gilt alles. Aber dass es zu dem meinen wird, dafür braucht es genau diesen einübenden geistlichen Weg. Herr Jesus, ich will, dass dein Wille meiner wird. Und ich will, dass mein Wille mit deinem übereinstimmt. Und Sie wissen, wie oft dieser Satz nicht stimmt. Sie wissen es. Und jetzt bewege ich mich in diesen Raum Gottes hinein, so wie ich es von Jesus in einer viel anderen Dimension, sind wir uns schnell einig, in einer ganz anderen Dimension gelernt habe. Ich bewege mich in diesen Raum hinein und weiß, da ist das Ziel. Da ist das Ziel. Wenn das gilt, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ja, tatsächlich. Jetzt hat das Thema seine Runde erreicht. Jetzt hat sie eine Runde erreicht. Er hat mich irritiert. Ja, selbstverständlich hat er mich irritiert. Das wollte er ja. Er hat mir den Raum geöffnet. Andreas, das ist dein Raum. Und er zeigt mir gleichzeitig seine eigenen Person. Und das bist du auf diesem Weg. Als Glaubender bist du genau auf diesem Weg. Mit mir. Zu dieser Willenseinheit, zu dieser Identität zu kommen. Das ist ihr Gebetsthema. Das ist mein Gebetsthema. Wie das geschieht, komplett individuell. Ob Sie da am Kämpfen und Ringen sind, manche von Ihnen haben diesen spannenden Text von Betzel gelesen, wie da der bayerische Landesbischof mit seinem Gott in den Diskurs geht. Andere machen es eher sanft und anders. Die einen sind zack, 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 fertig. Die nächsten brauchen mal 5, 6, 8, 10 Jahre. Ganz unterschiedlich, wie es zu dieser Willensübereinstimmung kommt. Aber das ist genau die Spur. Und wir wissen es doch voneinander. So wie der Sohn glücklich wurde, wenn er mit dem Vater übereinstimmt, so werden Sie und ich dann glücklich, echt glücklich, wenn Sie mit dem Sohn übereinstimmen. Diesen Gebetsweg, den Gebetsweg, den können Sie gehen. Und dann natürlich kann es gut sein, dass Sie auf diesem Gebetsweg, den Sie da gehen, tatsächlich schon die eine und andere kleine Vorabschattung mitkriegen. Wo Gott Ihnen sagt, ja selbstverständlich, wenn du mein Kind das willst, mache ich das. Das kann er ganz individuell machen, so wie er das will. Jetzt sagen Sie natürlich Beispiele her. Nein, ich erzähle Ihnen von mir keine Beispiele. Ist nicht mein Stil, das wissen Sie. Ich werde hoffen, dass ich das bis zum Ende durchhalte. Meiner Amtszeit. Also Luther ist doch gut als Beispiel. Luther hat einen guten Freund gehabt. Friedrich Mykonius hieß er. Guter Freund. Todkrank. So krank, dass klar war, der Mann wird in Kürze sterben. Und er hat es gerade noch geschafft, Martin Luther einen Abschiedsbrief zu schreiben. Das hat er hingekriegt, ein bisschen zitterig, aber er hat es hingekriegt, ihm noch Lebewohl zu sagen und ihn der Gnade Gottes anzubefehlen, weil er jetzt eben sterben wird. Und dann kam dieser Brief bei Luther an und Luther schreibt ihm zurück, Zitat: Ich befehle dir in Gottes Namen zu leben, denn ich brauche dich dringend zur Kirchenreform. Der Herr lasse mich nicht hören, dass du tot bist, sondern er schaffe, dass du mich überlebst. Darum bete ich und das will ich und mein Wille wird geschehen, weil ich nur Gottes Namen hier verherrliche. Amen. Und Sie ahnen schon, als der Brief ankam, war der Mykonius schon fast weg. Sprechen konnte er gar nicht mehr. Sie haben ihn diese Worte von Luther gelesen. Und er hat Luther um exakt 2 Monate überlebt. Ich befehle dir, in Gottes Namen zu leben. Ja. Aber bitte in dem Rahmen, wie wir es jetzt hatten. In dem Rahmen. Und dann sind das Erfahrungen auf dem Weg in diesen Raum hinein. Liebe Schwestern und Brüder, ich werde morgen keinen Maulbeerfeigenbaum versetzen. Ich werde auch keinen Berg befehlen zu weichen. Das werde ich nicht tun, nein. Aber ich weiß, was ich tue. Ich werde mich zuallererst freundlich irritieren lassen von meinem Herrn und Meister. Ich werde mich freundlich irritieren lassen von meinem Herrn und Meister. Und nicht so tun, als ob ich mit meinem kleinen bisschen geistlichen Leben sozusagen der Vollkommenheit gelandet wäre. Er will mich irritieren und ich will, dass er mich irritiert. Ich weiß auch, was ich tue, ich werde ihm zuhören. Wenn er mir, einem sterblichen Menschen, diesen Raum öffnet und ihn mir zuspricht, der ich wirklich krabble auf dem Boden und in meinem Bobbycar rumeiere und meinen Namen im Testament sehe. Aber ich werde ihm zuhören, wenn er mir das sagt. Und ich werde kommen, immer wieder zu ihm kommen, im persönlichen Beten, mal ganz sanft und mal kämpferisch, mal zweifelnd und mal zuversichtlich und sagen, ich will aus 3 grundsätzlichen Erwägungen heraus, dass dein Wille geschieht. Ich will einmal, damit du der Allmächtige verherrlicht wirst. Ich will zum Zweiten, weil dann Segen geschieht. Und ich will zum Dritten das, weil ich an meinem persönlichen Glück sehr interessiert bin. Und wenn sein Wille geschieht, dann geschieht Verherrlichung seines Namens. Segensspur, die ich mir sonst nie hätte ausdenken können. Und persönliches Glück, auf das ich nie gekommen wäre. Das werde ich tun. Und ob dann irgendwann mal nebenbei es in meinem irdischen Leben noch dran ist, dass auch ein Maulbeerfeigenbaum verschwindet, das werden wir sehen. Aber das will ich. Ich will die Irritation. Ich will die Zusage des Raumes, den er mir eröffnet hat. Und ich werde mit meinem Gott beten um die Willenseinheit, um diese Identität. Ja, so werde ich beten. Herr Jesus Christus, und so danken wir dir einfach an diesem Abend für unser Zusammensein unter deinen Worten und unter deinem Geist. Und wir danken dir für diese gesunde Irritation, weil wir immer stärker spüren, erkennen und es erfahren, dass du uns mit dieser Irritation ein Geschenk machst, das von unserem kleinen Kopf und unseren beschränkten Herzensfähigkeiten kaum zu erfassen ist. Du meinst das tatsächlich absolut ernst. Und das können wir kaum glauben. Du meinst das tatsächlich absolut ernst, dass du uns in den Lebens- und Erfahrungsraum mit hineinnimmst, der nur der deine ist. Und wir danken dir dafür. Wir beten dich an über dieser unbegreiflichen Gnade, über dieser traumhaften Liebe, über dieser Beziehung, die du uns da schenkst. Und jetzt wollen wir gerne, wirklich gerne, den Weg gehen, den du selber gegangen bist. Dass uns alles daran liegt, in den Kleinigkeiten, in den großen Linien, alles daran liegt, dass dein Wille für mich das Wichtigste wird und dass mein Wille mit deinem übereinstimmt. Segne du uns auf diesem Weg. Wir beten dich an. Wir haben dich von ganzem Herzen lieb. Und wir werden dieses große Lebensgebetsthema nicht mehr verlassen. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Dank sei dir. Amen.